Ja, wenn ihr so an Weihnachten denkt, ich vermute, die meisten von euch, die haben zu Hause auch einigen Weihnachtsschmuck. Also so wie hier ungefähr, also vielleicht nicht ganz so viel, nicht? Also mit dem Tannenbaum und dem Adventskranz. Ich vermute, die ein oder anderen, die haben zu Hause auch eine Weihnachtskrippe. Also ihr kennt das, nicht? Da ist Maria und Josef und da sind die Schafe und manchmal ein Esel und manchmal ein Ochse und dann sind da die Hirten, die kommen, um das Kind anzubeten. Und dann sind da meistens noch Leute, die kommen dahin so auf Kamelen geritten. Und das sind die Weisen aus dem Morgenland. Und um die soll es heute Morgen gehen. Und da hören wir zuerst einmal, was uns die Bibel denn über diese besondere Geschichte berichtet, die damals geschehen ist. Wir lesen das im Matthäusevangelium, Kapitel 2, Abvers 1.
Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land.
Danke. Das ist ja irgendwie eine ziemlich interessante Geschichte. Wenn wir heute Menschen fragen, die so vielleicht gar nicht viel in der Bibel lesen, aber die so mit den wichtigen Bräuchen zu Weihnachten vertraut sind, dann wissen diese Leute manchmal sogar viel mehr, als wenn wir in der Bibel lesen. Denn diese Weisen, von denen wir gerade gehört haben, die sind uns heute bekannt als die heiligen drei Könige. Und wenn wir jetzt auf den Bericht der Bibel gehört haben, dann merken wir, okay, also von Königen ist da nicht die Rede. Heilig, naja, wenn sie auf Gott ausgerichtet sind, dann könnten wir sie auch als heilig bezeichnen. Und dass es drei waren, wissen wir jetzt auch nicht ganz genau. Wenn wir uns heute irgendwo nachlesen, ihr könnt dann im Internet auch nachlesen, was steht da von den heiligen drei Königen, dann ist es nicht nur so, dass man weiß, es sind drei und es sind Könige, sondern dann meinen auch viele Leute noch genau zu wissen, wie diese drei geheißen haben, nämlich Melchior, Balthasar und Kaspar. Darüber hinaus weiß man auch, und das ist bei vielen Krippenfiguren auch schön deutlich zu sehen, dass sie alle unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Hautfarbe hatten. Also das heißt, der eine wird meistens relativ hellhäutig und der andere, der ist dann mehr so ein bisschen orientalisch und der dritte, der kommt aus Afrika und hat ganz dunkle Hautfarbe. Darüber hinaus, wenn ihr sie genau anschaut, die Figuren oder auch die Beschreibungen, dann wird dort gesagt, der eine, der sei relativ jung gewesen und der andere, der sei so mittelalterlich gewesen und der andere, das sei schon ein alter Mann gewesen. Und jetzt die Frage, woher wissen wir das alles? Ja, wir wissen das eigentlich gar nicht. Das sind alles so Traditionen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, die im Grunde genommen aber auch gar nicht besonders böse sind, würde ich jetzt mal sagen. Denn das trifft durchaus das, worum es in der Geschichte geht. Nämlich, das sollen drei unterschiedliche Männer sein und diese drei unterschiedlichen Männer repräsentieren bei der Geburt Jesu all die Menschen, die keine Juden waren, die also nicht zum erwählten Volk Gottes gehörten. Denn erst einmal im Alten Testament wurde ja Jesus vorhergesagt als der Messias, als derjenige, der Israel befreien soll, der einen Zugang zu Gott für sein erwähltes Volk bahnen sollte. Da könnten wir sagen, naja, dann hat das ja mit uns relativ wenig zu tun, weil ich vermute mal, die meisten, die hier heute Morgen sind, sind jetzt nicht jüdischer Herkunft, sondern nach der Bibel wird ja unterschieden, entweder jüdischer Herkunft oder halt nicht jüdischer, das bedeutet in den meisten Fällen heidnischer Herkunft, also als auch den anderen Völkern. Und im Grunde genommen sind wir ja, so allermeist hier wahrscheinlich, Vertreter dieser Heidenvölker. Also das heißt, der Menschen, die keine Juden sind. Und dann könnten wir ja sagen, bei Weihnachten wäre jetzt schon ein bisschen spät, nicht? Geschenke schon gekauft, alles schon vorbereitet, aber könnten wir sagen, ja, geht uns ja eigentlich gar nichts an. Da ist Jesus ja in erster Linie gekommen für das Volk Israel. Und in erster Linie mag das vielleicht auch stimmen. Aber da, wo Jesus geboren ist, dann gibt es einmal die Repräsentanten aus dem Volk Israel. Und das waren die Hirten auf dem Feld. Das waren ja Juden. Die sind da hingekommen und haben Jesus angebetet und gesagt, ja, das ist der König der Welt, das ist derjenige, der uns Befreiung geben wird, der uns den Zugang zu Gott geben wird. Und dazu gehören dann auch noch Hanna und Simeon, also diese beiden älteren Menschen im Tempel. Denn kurz nach der Geburt gehen ja Maria und Josef in den Tempel nach Jerusalem und da sind diese beiden älteren Personen und die sind auch Repräsentanten des Judentums. Aber diese Weisen aus dem Morgenland, die uns hier beschrieben werden, das sind eigentlich bei der Geburt Jesu die Repräsentanten der ganzen übrigen Welt, also sozusagen auch von uns. Und da wird uns dann ganz deutlich, dass die Geburt Jesu und das Kommen Jesu hier auf die Welt von Anfang an nicht nur für die Juden gedacht waren, sondern dass es für die ganze Welt gedacht war, also auch für uns. Und das ist doch ein ganz schöner Aspekt, der dabei eine wichtige Rolle spielt. Und insofern ist es gar nicht ganz falsch, die darzustellen als Vertreter von Menschen unterschiedlicher Himmelsrichtungen, unterschiedlicher Weltregionen, unterschiedlicher Alters. Weil dadurch ausgedrückt wird, ja, Jesus ist gekommen für alle Menschen. Und genau das ist ja das Ziel dieser Aussage mit den Weisen aus dem Morgenland. Auch wenn wir deutlich sagen müssen, die Bibel spricht nicht von Königen, die Bibel spricht nicht von drei, sie sagt auch nicht, welches Alter sie hatten oder welche Hautfarbe sie hatten, das wird alles gar nicht erwähnt. Also übrigens, wer jetzt noch Zeit hat vor Weihnachten oder nach Weihnachten, der kann heute sogar das Grab der heiligen drei Könige besuchen. Ja, und das sogar in Deutschland. Nämlich im Domschatz vom Kölner Dom. Ja, also der Kölner Dom nimmt für sich in Anspruch, wenn ihr da in den Domschatz geht, da seht ihr so eine große Kiste, so aus Gold und Silber und mit Edelstein daran. Und da sagt die katholische Kirche, das sind die Gebeine der heiligen drei Könige. Jetzt fragt man sich natürlich, wie die da hingekommen sind und so. Ja, das ist eine lange Geschichte. Also wenn ihr da bei Wikipedia nachlest, dann merkt ihr, die waren irgendwann mal in Konstantinopel und dann auf verschlungenen Wegen. Irgendwann kamen sie dann nach Köln und so sind die Kölner richtig froh. Sie haben nicht nur einen tollen Dom, sondern sie haben sogar noch die Gebeine der heiligen drei Könige. Also ob die nun da ganz echt sind, da sollte man nicht zu sehr nachbohren und nicht zu sehr danach fragen, ist am Ende auch gar nicht so wichtig. Aber also falls ihr da mal hingehen wollt, nicht, da könnt ihr in den Domschatz gehen, die Gebeine der heiligen drei Könige. Was berichtet uns denn die Bibel von diesen Männern, die da bei Jesus waren, als er gerade geboren worden ist? Also uns wird gesagt, diese Leute waren weise. So sagt das griechische Wort das auch. Das griechische Wort, was da steht, sagt Magoi, also Magier, wobei hier Magier nicht als Zauberer zu verstehen ist, sondern als Leute, die sternkundig waren, die Zeichen und Träume deuten konnten. Und da gab es eben bestimmte Gruppen von Menschen, die das voll professionell getan haben. Wird uns im Alten Testament auch schon erwähnt. Bei Daniel werden dann die Chaldeer erwähnt. Die waren scheinbar Spezialisten so bei Sterndeutungen. Und uns wird auch gesagt, diese Leute waren also Leute, die Sterne deuten konnten, Zeichen deuten konnten. Und sie kamen aus dem Morgenland. Morgenland bedeutet ja immer Richtung Osten. Also das heißt, von uns aus liegt beispielsweise Israel im Morgenland, weil Israel liegt von uns aus Richtung Osten. Und im Osten geht die Sonne auf, also ist das Richtung Morgen. Allerdings in Israel würde man da nicht sagen, wir sind im Morgenland, weil ja, da ist ja dann Tag, wann halt Tag ist. Sondern von Israel aus gesehen ist das Morgenland halt noch weiter im Osten. Also und deshalb, die meisten Leute vermuten, diese Weisen, die da gekommen sind an die Krippe, wo Jesus geboren ist, die kamen aus Persien. Weil damals in Persien war so eine Hochkultur und die waren auch bekannt für Sterndeuterei und Zeichendeuterei und die waren da Spezialisten im ganzen Orient und höchstwahrscheinlich kamen die dann daher. Wir wissen auch, dass Darstellungen dieser Weisen auf der Geburtskirche in Bethlehem, die im 4. Jahrhundert gebaut worden waren, da wurden auch die Leute dargestellt, da war ein großes Fresko gemalt und da wurden sie als Perser dargestellt. Also Persien ist ja der heutige Iran. Und dann, wenn sie daher gekommen sind, dann waren sie hier wochenlang unterwegs. Also das heißt, höchstwahrscheinlich ist in dieser Stern schon erschienen, als Jesus noch gar nicht geboren war. Denn Gott hat das Ganze vorher geplant, damit sie rechtzeitig an Ort und Stelle sind. Und dann mussten sie sich schon lange auf den Weg machen, mussten wahrscheinlich auch erst einmal überlegen, gehen wir überhaupt dahin? Also erst einmal, dann haben die Sterne beobachtet und sind jetzt irgendwie darauf gekommen, jetzt wird in Israel ein neuer König geboren. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja gut, dann wird er da geboren, muss uns ja nicht interessieren. Denn so eine weite Reise auf sich zu nehmen, ist mit Kosten und Risiken und Zeit verbunden. Also das heißt, warum sollten die überhaupt loslaufen? Irgendwie hat Gott ihnen scheinbar deutlich gemacht, das ist auch für euch wichtig. Also ihr müsst das nicht nur deuten und veröffentlichen, dass die anderen Leute nun sehen, was man aus den Sternen heraus lesen kann, sondern das ist für euch ganz persönlich wichtig und deshalb macht euch auf den Weg da nach Israel, nach Jerusalem. Sie wussten ja scheinbar sogar, dass Jerusalem die Hauptstadt von Israel war, weil sie sich dann direkt dahin gewandt haben. Also das heißt, diese Leute haben etwas beobachtet, was sie genau beobachtet haben. Da könnt ihr endlos viele Bücher und Spekulationen lesen und jeder ist sich ganz gewiss, hundertprozentig die Wahrheit zu wissen, was die denn da genau beobachtet haben. Also da steht ja von einem Stern. Wobei das griechische Wort Stern, Asteros, was dort steht, kann auch irgendein anderer Himmelskörper sein. Also heute würden wir als mit demselben Begriff auch den Mond als Stern bezeichnen, obwohl er rein astronomisch kein Stern ist. Auch die Planeten würden wir als Sterne bezeichnen. Selbst die Satelliten würden wir heute mit demselben Begriff bezeichnen. Also das heißt, irgendetwas, was am Himmel zu sehen war, deutlich zu sehen war, das hat sie darauf hingedeutet, es muss ein neugeborener König der Juden da sein. Ich vermute, dass es nicht einer der Sterne war, die wir jetzt am Sternenhimmel sehen, wenn wir nachts draußen sind. Schon allein deshalb, weil ihr könnt es ja mal probieren, versucht mal einem Stern am Himmel nachzulaufen. Und ihr werdet sehr schnell merken, das klappt gar nicht. Weil du läufst dem nach und bist 20 Kilometer weiter, der ist immer noch an derselben Stelle. Und wo bitte sehr bleibt der Stern denn jetzt über einem Haus stehen? Jetzt denkst du, okay, der ist in der Richtung, läufst dahin und dann ist der wieder noch weiter in der Richtung. Da findest du nie ein Haus mit den Sternen. Also das heißt, ich gehe eher davon aus, Gott hat hier irgendeinen Himmelskörper geschaffen, den es heute nicht mehr gibt, der für sie aber so eindrücklich und eindeutig gewesen ist, dass sie dem nachgelaufen ist. Und der stand tatsächlich dann irgendwo mal über einem Haus und dann wussten sie genau, das Haus ist es. Also deshalb, es gibt viele Vorschläge. Ich finde manche der Vorschläge durchaus spannend. Da gibt es dann so Konjunktionen, ich glaube von Jupiter und Mars, nicht? Also zwei Planeten. Andere sagen, das war ein Fixstern oder eine Sternschnuppe. Nur mit Sternschnuppe hast du auch das Problem, die kommt auf die Erde und innerhalb von 2 Minuten ist sie weg. Ja, wie kann die jetzt wochenlang vor den Leuten herlaufen? Oder wie kann die dann vor dem Haus, ober dem Haus stehen bleiben? Also, aber müssen wir auch nicht regeln. Nur, falls ihr das lest, also mein Vorschlag ist, irgendwie hat Gott da einen speziellen Himmelskörper geschaffen, wie der auch aussah. Jedenfalls hat er geleuchtet, sie konnten ihn gut sehen. Und zeitweilig war der mal verschwunden, als sie in Jerusalem waren. Und dann ging der weiter und zack, hier war der. Und nachher war er weg. Keiner redet mehr von dem. Da haben wir also diese Weisen aus dem Morgenland, voraussichtlich aus Persien. Wie viele wissen wir nicht, die machen sich auf den Weg. Und hier haben wir ja schon in der Geschichte etwas, was uns persönlich herausfordert. Nämlich, dass wir uns überhaupt auf die Suche nach Gott machen. Jeder Mensch hat irgendwie in seinem Inneren eine Ahnung von Gott. Gott ist da, irgendwie diese Sehnsucht nach mehr, dieses Wissen davon, dass das irdisch, menschlich gesehen nicht alles gewesen sein kann. Und der eine geht dem nach und der andere geht dem eben nicht nach. Und wie wir ganz deutlich in der Bibel finden, Jesus werden nur diejenigen finden, die auch bereit sind, sich auf den Weg zu machen. Die auch bereit sind, ihn zu suchen, und zwar echt zu suchen. Nicht so nach dem Motto, hier bin ich, Gott, also wenn du willst, dann erscheine mir doch und dann kümmere ich mich um dich. sondern immer wieder haben wir das in der Bibel, da machen sich Menschen auf den Weg, weil sie dieser Ahnung von Gott, diesem Wissen von Gott, was im Herzen jedes Menschen drinsteckt, weil sie das ernst nehmen und dem auch nachgehen. Und genau das tun diese Weisen aus dem Morgenland auch. Die erkennen aufgrund dessen, was sie beobachten können, wir müssen ja vor Augen haben, diese Weisen aus dem Morgenland hatten kein Altes Testament. Woher wissen wir das? Naja, in Persien hat man halt kein Altes Testament gelesen. Das Neue war ja noch gar nicht geschrieben. Und wir wissen auch, dass sie das nicht kannten, denn sie mussten ja in Jerusalem erst aufgeklärt werden, dass nämlich der neugeborene König der Juden in Bethlehem geboren werden wird. Würden sie das Alte Testament kennen, wie die Pharisäer, die gefragt worden sind, dann hätten sie das längst gewusst, wäre gleich nach Bethlehem gegangen und nicht erst nach Jerusalem. Sie hatten das Alte Testament also nicht und das Neue Testament hatten sie auch nicht, aber sie hatten aufgrund ihrer Beobachtung und dessen, was Gott ihnen deutlich gemacht hat, diesen wichtigen Hinweis, ihr müsst euch auf den Weg machen und genau das haben sie dann konsequenterweise auch getan. Und das ist ja eine Herausforderung für jeden von uns, wir sind ja auch Vertreter der Nichtjuden, der Heiden. Gott zeigt uns auf die eine oder andere Art und Weise mehr oder weniger deutlich, dass er existiert, dass Jesus für uns wichtig ist. Manche von euch sind vielleicht sogar in einem christlichen Haushalt aufgewachsen und haben davon durch Gemeinde und Eltern sehr, sehr viel vom Glauben mitbekommen. Und dann hast du relativ viel Wissen schon. Nur dieses Wissen wird dich nicht zum Christ machen, auch nicht weiterbringen, wenn du dich nicht auf den Weg machst, wie die Weisen sich auch auf den Weg gemacht haben. Die wären Jesus wahrscheinlich nie begegnet, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten, Jesus zu suchen und auch dabei zu sein und sich das was kosten zu lassen. Also das heißt, auch Jesus zu suchen, heißt auch, sich was kosten zu lassen. An Bequemlichkeit, ein bisschen auch offen zu sein im Denken, sich auf etwas einzulassen, nicht nur das als selbstverständlich zu nehmen, was man seit eh und je gehört hat oder was die Mehrheit der eigenen Umgebung so zu sagen hat, sondern sich selbst auf die Suche nach Jesus zu machen, um offen zu sein dafür, was er mir bedeutet, wo ich ihm begegnen kann. Und genau das haben die Weisen aus dem Morgenland gemacht. Die haben sich auf den Weg gemacht mit dem wenigen Wissen, was sie hatten. Und vermutlich alle von euch, egal ob ihr jetzt Christen seid oder nicht, alle von euch haben wesentlich mehr Wissen über Gott und über Jesus, als die gehabt haben. Aber sie sind ein Vorbild, sie sind losgelaufen in die richtige Richtung von dem wenigen, was sie von Gott gewusst haben. Und nur dafür sind wir verantwortlich. Gott macht uns nicht verantwortlich für das, was wir nicht haben wissen können, sondern nur für das, was wir wissen und was wir gewusst haben, wenn wir einmal vor ihm stehen. Und dann kommen sie schließlich nach Jerusalem, sie treffen auch da den König, ist ja durchaus auch gar nicht dumm überlegt. Wenn es einen neugeborenen König der Juden gibt, dann ist der wahrscheinlich im Palast in Jerusalem. Das wäre ja das Naheliegende. Und dann fragen sie den Herodes, ja, ist bei dir gerade mal ein Kind geboren? Und der Herodes kommt vollkommen in Panik, weil der ist schon ziemlich alt. Und da ist gar kein Kind geboren. Der hat in den Jahren vorher sogar einen seiner Söhne umbringen lassen, weil er Angst gehabt hat, dass der ihn seinen Thron streitig machen könnte. Und eine seiner Frauen, er hatte mehrere, hat er auch umbringen lassen, weil er Angst gehabt hat, sie könnte ihm den Thron streitig machen. Und jetzt kommen da die Weisen, er empfängt sie nett und richtig heuchlerisch, so wie das bei Politikern häufiger der Fall ist. Dann kommt er, schön, dass ihr kommt, sehr willkommen. Und wirklich denkt er sich, boah, wo ist da schon wieder einer, der mir meinen Thron streitig machen will? Dann kommt er sogar noch so heuchlerisch und sagt, geht ihr doch mal hin und sucht den. Und wenn er da ist, verratet mir das, damit ich ihn anbeten kann. Und man sich denkt, boah, also dieser Herodes, solch ein Heuchler, der will doch einfach hingehen, der hat schon sein Schwert gewetzt. Ah, nicht so, wenn ich da hingehe, ah, zack, nicht, Kopf ab. Und genau das tut er ja hinterher auch. Das können wir sagen, warum geht er selbst nicht hin? Na, das wäre ja zu auffällig. Die Leute in Jerusalem und Israel, die wissen ja schon alle, dass er selbst seinen eigenen Sohn umgebracht hat. Sobald du das Gerücht kommst, Herodes ist auf dem Weg nach Bethlehem, dann würden die ja alle ihre Kinder verstecken und schnell weggehen. Also schickt er erstmal so ein paar harmlose Weise vor. Und wenn es dann rausgekommen ist, dann hofft er, dann kann ich schnell zugreifen, genau an dem Ort, an der Haus, der Familie, wo das Kind drin ist. Also die sollten ohne Wissen Spione sein. So ganz nebenher werden wir darauf aufmerksam, dass wir manchmal schuldig werden können, ohne das direkt zu wollen. Ohne direkt zu ahnen, was dabei herauskommt. Denn genau so ist es bei diesen Weisen. Sie werden in gewisser Weise mitschuldig an dem Kindermord in Bethlehem. Wären sie nicht zu Herodes gegangen, ja, wahrscheinlich hätte er die Kinder leben lassen. Jetzt können wir natürlich auch irgendwie sagen, naja, Gott hat das ja irgendwie geplant und vorhergewusst und das stimmt ja auch alles. Und trotzdem sind sie hier mitverantwortlich. Sie haben den König jetzt durch ihre Nachfrage auf die Spur gesetzt. Da ist jemand, der soll künftig König in Israel werden. Und dieser König war eben paranoid. Der war in seinem Alter, hatte Angst, dass man ihm irgendwas wegnehmen könnte. Und deshalb waren sie mitverantwortlich für das, was hinter dabei rauskommt. Und manchmal kann uns das auch so gehen. Manchmal kann es so sein, wir machen irgendwas und wir wissen noch gar nicht, worauf das hinausläuft. Und ohne, dass wir das direkt beabsichtigt haben, vielleicht sogar mit guten Motiven gemacht haben, kommt hinterher etwas Schlechtes dabei heraus. Und dann hilft es uns auch wenig, dann irgendwelche Entschuldigungen zu suchen, zu sagen, ja, das ist ja so oder so oder so, gute Entschuldigungen dafür, hilft am Ende nicht, sondern auch dann braucht es dieses Eingestehen, okay, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und trotzdem ist was Schlechtes dabei rausgekommen, auch da vergib mir. Also wir haben ja nicht nur die Schuld, die wir ganz offensichtlich eingegangen sind, wo wir irgendwas gemacht haben, obwohl wir genau wussten, dass es falsch war, sondern manchmal auch Sachen, die haben wir aus guten Motiven gemacht und aus der Sicht Gottes müssen wir irgendwann erkennen und trotzdem war es nicht das Richtige. Vielleicht hätte es ja eine Alternative gegeben für sie, keine Ahnung. Hätten sie sich vielleicht gleich direkt an die Schriftgelehrten wenden sollen oder an irgendeinen Bauern oder so, dann wäre jetzt nie zum Herodes gekommen. Wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, wie die Geschichte gelaufen ist, wie es in der Bibel steht. Auf jeden Fall, diese Weisen, die machen sich dann weiter auf den Weg und sie kommen schließlich nach Bethlehem an. Der Stern oder dieser Himmelskörper, den Gott geschaffen hat, führt sie genau zu dem Ort und genau da, wo Jesus geboren ist. Und die Hirten, die sind ja schon lange wieder weg, das war ja lange vorher. Zwischenzeitlich waren Maria und Josef auch schon mal im Tempel und wieder zurück und jetzt sind sie immer noch in Bethlehem. Und dann kommen sie dahin und vermutlich Maria und Josef, die waren zwischenzeitlich an außerordentliche Ereignisse gewöhnt. Ich weiß nicht, ob einer sich noch erinnern kann, bei euch in der Familie, als das letzte Mal ein Kind geboren worden ist. Stellt euch mal vor, da kommt dann so ein paar Wochen nach der Geburt, klingelt es an der Tür und dann sind da ein paar orientalisch aussehende Männer in langen Gewändern, ne, schauen euch mit großen Bärten so, ne, an und sagen, ist hier ein neues Kind geboren? Ja, dann würden wahrscheinlich manche schon etwas unheimlich werden, ne, und sagen, was ist hier los, was wollen die? Aber scheinbar, Maria und Josef waren schon daran gewöhnt, die Hirten kamen, haben gesagt, die Engel waren da. Simeon und Hanna im Tempel, die haben schon gesagt, wir haben darauf gewartet, dass Gott uns das Heil sagt und jetzt ist es da. Also scheinbar waren die gar nicht so überrascht, dass da plötzlich Männer aus dem Orient kamen, aus einem ganz anderen Land, aus einer ganz anderen Kultur und dass sie dann kommen wollten, um dieses Kind zu sehen, was ja äußerlich wie ein ganz normales Kind aussah. Und dann bleibt es ja nicht dabei stehen. Was machen die da? Was lesen wir in der Bibel? Sie haben sich niedergekniet und haben es angebetet. Und sie haben ihm sehr wertvolle Geschenke gebracht. Denn Gold, wissen wir alle, ist wertvoll, auch wenn wir die Menge nicht wissen, die sie hier verschenkt haben. Weihrauch war damals in erster Linie so für den Tempel oder für Könige da, dass die einen schönen Geruch in ihrem Palast gehabt haben. Und Myrrhe ganz ähnlich. Also hier drei ganz wertvolle Dinge. Also das hatte normalerweise jemand nicht zu Hause. Das ist ja einer der Gründe, warum Leute sagen, naja, das müssen Könige gewesen sein. Aber nein, Könige nicht. Die hatten einfach so viel Geld, dass sie sich das leisten konnten. Und dann haben sie das verschenkt. Und auch diese Begegnung mit Jesus ist ja eine persönliche Herausforderung für uns. Denn jetzt kannst du zu Jesus stehen und kannst sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Richter aller Menschen. Und das ist aber noch nicht das, was die Weisen aus dem Morgenland hier tun. Denn die Weisen aus dem Morgenland, und das ist, was wir immer wieder in der Bibel finden, sie ziehen eine persönliche Konsequenz für sich heraus. Nämlich, sie knien nieder, sie beten das Kind an. Und genau das ist ja auch das, was letztendlich einen Christen zum Christen macht. Ein Christ ist nicht derjenige, der die Lehren der Bibel gut zusammenfassen kann und ausdrücken kann und vielleicht sogar sagt, sie sind wahr, sondern einer, der persönliche Konsequenz in seinem Leben daraus zieht. Der bereit ist, sich vor Jesus niederzuknien, auch wenn du ihn heute nicht mehr siehst in der Krippe, also es sei denn, du hast zu Hause eine aufgebaut, aber dann ist ja nicht Jesus wirklich drin, sondern eine Puppe. Also, dass du dich vor Jesus niederkniest, vor Jesus demütigst, vor Jesus echt persönlich eingestehst, ich bin schuldig vor dir und bitte vergib du mir meine Schuld. Und dazu gehört hier auch noch, und jetzt bin ich bereit, dass du in meinem Leben der Herrscher sein sollst. Und da sehen wir, das hat dann Konsequenzen, das ist auch bei den Weisen aus dem Morgenland so. Die Konsequenz bei ihnen ist nämlich, dass sie etwas Wertvolles, was jeder von uns auch selbst gut gebrauchen kann, weggeben, einfach so, obwohl sie von Gott nicht mal den Auftrag bekommen haben. Gott hat nicht gesagt, also gut, tausch, nicht? Sündenvergebung gegen große Geschenke. Du gibst mir das Gold, ich gebe dir die Sündenvergebung. Das sagt Gott ja gar nicht. Sondern hier, die knien vor Jesus nieder, sie beten ihn an als den Messias, als den, der auch Relevanz für ihr Leben hat. Und dann sind sie in der Folge bereit, etwas, was ihnen wert und wichtig ist, Jesus zu schenken, ihm zu geben. Einfach von sich aus Begeisterung, aus Dankbarkeit etwas von dem weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch also damals war das ja von Gott durchaus gut vorgedacht. Denn Gott wusste natürlich, dass direkt nach dieser Nacht, da wird ja Josef im Traum aufgefordert, Maria einzupacken und Jesus einzupacken, um nach Ägypten zu fliehen, weil jetzt Herodes kommt, um das Kind zu töten. Und jetzt kommen die nach Ägypten und da gab es halt keine Möglichkeit für Asylbewerber. Und da gab es keine Sozialhilfe, sondern dann kommst du an und kein Mensch interessiert sich für dich. Und es sind auch keine Leute da, die ihnen schon da den Teppich ausrollen. Also brauchten sie erst einmal etwas, wovon sie in Ägypten leben konnten. Und dafür hat Gott jetzt vorgesorgt. Was haben die dann gemacht in Ägypten? Naja, erstmal das Gold verkauft und davon, was weiß ich, Essen oder Miete bezahlt und dann die Myrrhe und das Weihrauch. Und dann war das irgendwann weg und dann war der Herodes auch schon tot und dann konnten sie wieder zurück nach Israel kommen. Also Gott hatte ja vorgesorgt durch diese Geschenke. Das war nicht einfach ein Luxus, den sie dann in den Schrank gestellt haben, bis Jesus groß war, um ihn dann zu erinnern, weißt du, als du damals vor 20 Jahren geboren bist, da waren diese Leute aus dem Orient gekommen. Das war ja lange weg, weil sie brauchten das in Ägypten. Aber genauso ist die Herausforderung für uns heute auch. Wir als die Vertreter an der Krippe Jesu, wir als die Vertreter der Heiden, der Nicht-Juden, da ist die Herausforderung, sich auf den Weg zu machen. Das erste Mal oder wieder einmal, um auf Jesus zu hören, um zu sehen, Jesus ist nicht nur für die Juden da und nicht nur für die anderen da, sondern eben auch für mich als derjenige, der gar nicht aus jüdischem Hintergrund kommt. Und jetzt mit dem anzufangen, was du von Jesus weißt. Also hast du richtig viel studiert, hast eine theologische Ausbildung, super. Wem viel gegeben ist, der hat auch noch mehr Verantwortung. Hast du jetzt weniger Wissen darüber, bist du für das verantwortlich. Aber du bist dafür verantwortlich. Und du kannst nie vor Gott stehen und kannst sagen, naja Gott, ich habe mich halt nicht um dich gekümmert, weil ich nichts gewusst habe. Doch, du hast was gewusst. In deinem Inneren. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich viel mehr als diese Weisen aus dem Morgenland. Und die haben sich aufgrund dessen, was sie von Gott gewusst haben, auf den Weg gemacht. Haben sich das echt etwas kosten lassen. Gott zu suchen, weil sie wussten, das ist im Leben das eigentlich Zentrale und Wichtige, auf das es ankommt. Und so ist die Herausforderung, falls du das noch nicht getan hast, mach dich auf die Suche nach Jesus und lass dich das was kosten. Warte nicht mit überschlagenen Beinen so, irgendwann fällt das vom Himmel und dann kommt der Glaube vielleicht und wenn er nicht kommt, dann glaube ich halt nicht, sondern mach dich auf die Suche. Ringe danach, weil das was wahnsinnig Wichtiges ist und denke daran, du bist verantwortlich für all das, was du schon von Gott weißt. Wenn du es von deinen Eltern übernommen hast, dann halt von denen, von der Schule, von Freunden, vom eigenen Gewissen, vom inneren Denken und Fühlen her, egal woher, da hast du diese Gewissheit, dass Gott da ist und dass er relevant für dich ist. Ja, und wenn du dich dann eben da auf die Suche machst und dabei bist, dann geht es eben darum, nicht nur Jesus intellektuell zu verstehen, sondern sich vor ihm persönlich zu demütigen, sich vor ihm persönlich ihn anzuerkennen. Du bist nicht nur der Herr, sondern du bist mein Herr. Du bist derjenige, der in meinem Leben bestimmen soll. Und du bist nicht nur derjenige, der mal so ein bisschen absegnet von dem, wo wir seine Hilfe brauchen, wenn wir schwach sind, sondern der auch da ist, unser Leben mit zu bestimmen, wenn es um wichtige Entscheidungen im Leben geht. Und wenn du bereit bist, das zu tun und zu sagen, Herr Jesus, ich will mein Leben mit dir führen, dann wird das automatisch dazu beitragen, dass du dann auch sagst, ja, jetzt bin ich auch bereit, einen Teil von meinem Leben, von dem, was ich habe, was du mir anvertraut hast, einzusetzen, für dich, dir zu geben, für dich einzusetzen, so wie die Weisen aus dem Morgenland das auch getan haben. Und auf diesem Weg zu Jesus, da kann es passieren, dass wir Sachen falsch machen oder dass andere Leute Sachen auch falsch machen, dass wir von anderen Leuten enttäuscht sind, wie vom Herodes, weil der so ein Heuchler ist. Oder dass wir selbst mitschuldig werden, weil wir dann Sachen falsch machen, obwohl wir sie vielleicht gut gemeint haben. Das kann alles passieren. Und dann ist ja gut dafür, dass Jesus auch dafür Vergebung hat, dass er jetzt uns nicht dann wegschickt, wenn es da darum geht. Und das ist eine Herausforderung nicht nur zu Weihnachten, nicht nur zum Christfest, sondern das ist eine Herausforderung, die geht ins nächste Jahr 2025 genauso mit hinein. Die ist beständig da, aber das soll eine persönliche Herausforderung sein, so wie die Weisen das erlebt haben, so will Gott dir auch einen Weg zeigen. Und das kann das erste Mal sein, dass du sagst, ich lasse mich darauf ein. Aber vielleicht hast du das schon wieder ein bisschen aus dem Blick verloren. da, wo du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Und du musst dich wieder daran erinnern, musst wieder daran denken, ja, was wollte ich denn eigentlich in meinem Leben erreichen? Und inwiefern spielt jetzt Jesus wirklich eine Rolle in meinen alltäglichen Entscheidungen? Ist das mehr so eine Theorie fernab oder spielt das eine Rolle so wie bei den Weisen, die sich vor Jesus niederknien, die ihn anbeten, die ihr Leben danach ausrichten, viel Zeit und Geld investieren, um Jesus zu finden, um ihn anzubeten, um ihm nachzufolgen? Und in dieser Herausforderung, da stehen wir alle und wir alle sind in der Krippe, die wir zu Weihnachten aufstellen. Da, wo wir vorkommen, das ist in erster Linie bei den Weisen. Die Hirten, das waren die Juden. Und Maria und Josef, naja, die gab es halt nur einmal und Jesus auch nur. Aber als Repräsentanten an der Krippe, falls ihr zu Hause eine stehen habt, dann erinnert euch daran, diese Weisen aus dem Morgenland, das waren diejenigen, die von anderen Ländern gekommen waren, von Gott gerufen worden sind, beauftragt worden sind, mit diesem inneren Wissen, da ist Jesus auch wichtig für dich. Und da wünsche ich dir, dass das in Erinnerung bleibt, dass du da eine Entscheidung triffst, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Und wenn du sie getroffen hast, dass du dir jetzt neu bewusst wirst, dass du da auch eine Rolle spielst. Und dass, wenn du das tust, das eine persönliche Sache ist, deine Beziehung zu Jesus, er will dein Herr sein. Das bedeutet auch, ein Stück deines Lebens bist du bereit, ihm zu übergeben, ihm da anzuvertrauen. Am besten natürlich alles, aber da merken wir alle, das ist ziemlich schwierig. Also fangen wir ein bisschen mal an und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann irgendwann kommt es dann auch nochmal dazu, dass wir einen Großteil unseres Lebens mit ihm bestimmen. Ich bete an der Stelle gerne, um Gott zu bitten, dass er uns der Weisheit gibt, mit dem Gehörten richtig umzugehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir von diesem ersten Weihnachtsfest so viel wissen, so als wären wir fast selbst mit dabei. Wir wissen von Maria und Josef und ihrem Stress und ihren Problemen, die sie gehabt haben als junges Paar, von den Schwierigkeiten der Geburt, von den Hirten, die gekommen sind, von den beiden alten Menschen im Tempel, die in deinem Auftrag das Kind gesegnet haben. Und danke auch für diese Weisen aus dem Morgenland, wo du uns ganz deutlich dadurch machst, dass auch wir als Nichtjuden schon mit der Geburt von Jesus Christus gemeint sind. Dass auch Jesus für uns da ist, nicht nur für das auserwählte Volk. Wir danken dir für die Treue dieser Weisen, die sich auf den Weg gemacht haben, obwohl sie nur wenig wussten. Auf den Weg gemacht haben, dir zu begegnen, dich in ihr Leben einzubeziehen. Wir danken dir dafür, dass du sie bewahrt hast, geführt hast. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, alle denjenigen, die heute Morgen da sind, die noch auf der Suche sind oder die Suche vielleicht aufgegeben haben, dass du ihnen neu vor Augen führst, diese Suche ist wichtig für das eigene Leben. Dass du auch jedem verantwortlich vor Augen führst, was wir schon alles von dir wissen und dass wir das einsetzen sollen und dem folgen sollen, nicht nur an das zu denken, was wir nicht wissen oder was andere noch mehr wissen. Gib du uns da eine Konsequenz, hilf du uns, diese Suche nach dir, diese Sehnsucht nach dir nicht einfach zur Gewohnheit werden zu lassen oder aufzugeben, beiseite zu stellen. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie bereit sind, sich auch wirklich vor dir zu demütigen und anzuerkennen, dass sie Schuld haben und Vergebung brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du dann auch denjenigen deutlich machst, dass es durchaus angemessen ist, das, was du uns beschenkt hast, dir zu schenken und dir zu geben. Und ich möchte dir danken für all diejenigen, die schon deine Kinder geworden sind, die schon niedergekniet haben vor Jesus, die ihn anerkannt haben als den eigenen Herrn. Dafür danken, dass wir diesen Weg gehen konnten und dass das in unserem Leben so viel verändert. Erinnere du uns immer wieder daran, gerade wenn wir dabei sind, unser Leben in eigener Regie neu zu planen und aufzustellen und zu organisieren, dass du doch eigentlich da der Mittelpunkt bist und dass danach alles ausgerichtet werden soll. Und erinnere uns auch daran, wenn es dran ist, von dem, was du uns geschenkt hast, dir zu geben, weil du es wert bist, weil du würdig bist dafür, weil du es gut einsetzt, so wie die Weihrauch, Gold und Myrrhe, die die Weisen gebracht haben. Wir möchten dich bitten um ein schönes Weihnachtsfest, um eines, wo wir an dich denken und wo wir wissen, wir sind mit dabei, wir sind mit gemeint, so wie die Weisen. Geh du mit uns, auch für den heutigen Tag. Amen. Amen.